Ich bete kurz und dann schießen wir los. Gott, danke, dass du da bist und dass du einfach uns durch Glauben rettest, dass du uns aus der Verdammnis herausnimmst und uns in ewiges Leben reinstellst, dass du uns aus der Knechtschaft der Sünde herausnimmst und in das Königreich des Himmels reinstellst, Herr, dass du uns nicht mehr unter dem Gesetz stehen lässt, dem Gesetz der Verdammnis, sondern dem Gesetz des Glaubens, Herr. Wir danken dir, du bist wunderbar zu uns und wir sind heute Morgen hier, um dir zu sagen, du bist alles für uns und wir lieben dich. Amen. Es ist schön, zurück zu sein aus dem Urlaub. Ich hab mir in den letzten 2 Wochen viele Blasen eingehandelt und jetzt kann ich wieder ganz entspannt predigen, ohne körperliche Beeinträchtigung. Ich habe gehört, ihr habt ein paar richtig coole Gottesdienste gehabt und bin noch dabei, mir zumindest mal die Predigten noch anzuhören und den Segen noch mit abzugrasen. Wir sind immer noch kurz vor einer neuen Predigtreihe. Ich verrate nicht, wie die Predigtreihe lautet und über was sie geht. Und heute gucken wir uns einen Psalm an, eine einzelstehende Predigt, Psalm 1, ein Leben, zwei Wege. Und ich möchte mit euch zusammen diesen Psalm lesen. Er steht ganz am Anfang im Buch der Psalme. Und ich lese hier aus der Luther-Übersetzung vor. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Gottes Wort für uns heute Morgen, Psalm 1, ein Psalm Davids. Wir werden ein paar grundlegende Feststellungen machen und dann graben wir uns ein Stück weit rein in diesen Psalm. Der Titel der Predigt ist Ein Leben, zwei Wege oder Ein Leben, zwei Optionen. So Psalm 1 lehrt uns, dass es nur 2 Optionen für dich und mich gibt. Es gibt 2 Wege in diesem Leben und die sehen wie folgt aus. Entweder der erste Weg, ein Leben mit Gott oder ein Leben ohne Gott. Ein Leben unter Gottes Autorität oder ein Leben unabhängig von Gott. Eine Liebesbeziehung mit Gott oder Rebellion gegen Gott. Ein egoistisches Leben oder ein Leben des Dienstes. Ein erfülltes Leben oder ein Leben der vergeblichen Suche nach Glück. Eine enge Pforte und eine weite Pforte. Himmel und Hölle. So, das ist die Grundlage. Psalm 1 sagt, es gibt 2 Wege, entweder den einen oder den anderen. Das sind so die 2 Lebenskonzepte, die Bibel uns lehrt. Es gibt keine Mischform, es gibt nur entweder oder. Ja? Und König David nennt diese 2 Optionen im Psalm 1 einmal den Weg der Gerechten und dann den anderen den Weg der Gottlosen. Und für uns heute Morgen die simple und alles entscheidende Frage lautet, lebe ich auf dem Weg der Gerechten oder auf dem Weg der Gottlosen? Und ich kann für viele beantworten, wenn ich hier durch die Reihen gucke, du lebst auf dem Weg der Gerechten und es ist ziemlich cool, dass wir hier recht entspannt in diesen Psalm reingehen können. Wir werden uns angucken, wie sieht dieser Weg der Gerechten aus? Die Frage ist auch, wie unterscheiden sich diese 2 Wege? Antwort ist, sie bauen auf 2 unterschiedlichen Wertesystemen auf. Der Weg der Gottlosen baut auf dem Wert dieser Welt oder den Werten dieser Welt auf, sandiger Boden. Und der Weg der Gerechten baut auf die Werte des Königreichs Gottes auf. Wer den Weg des Gerechten geht, der baut auf Felsen. Jesus hat im Lukas-Evangelium Folgendes gesagt und er sagt es, glaube ich, zu dir und zu mir heute Morgen. Lukas 6, Vers 48. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Ich glaube ganz grundlegend, dass Jesus Christus uns heute Morgen einladen möchte. Wenn du vielleicht mit Jesus noch überhaupt nichts am Hut hattest, jemals in deinem Leben. Jesus Christus ist so ein Typ mit Sandalen und Mittelscheitel in diesen langweiligen Filmen. Das ist alles, was du weißt. Vielleicht hast du gar nichts damit zu tun. Ich glaube, Jesus lädt dich heute Morgen ein und er sagt, hey, wähle den Weg des Gerechten. Wähle diesen Weg. Bau auf felsigen Grund, dass wenn eine Flut kommt und an dir reißt, dass du stehen bleibst. Ich glaube, Jesus lädt dich ein und sagt, hey, komm zu mir, dann kann dich nichts mehr aus der Bahn werfen. Und vielleicht bist du schon ganz lange dabei und du hast was mit Jesus am Hut. Er ist dein Herr und Erlöser, aber du fühlst dich so ein Stück weit abgeirrt und du hast das Gefühl, okay, ich könnte eigentlich mit beiden Beinen auf dem Weg der Gerechten stehen, anstatt bloß mit einem. Ich glaube, dass Jesus auch dich heute Morgen ganz konkret einlädt und sagt, komm zurück zu mir auf den Weg der Gerechten. Hey, komm zu mir, ich stehe hier mit offenen Armen, komm zurück zu mir. Ich warte mit offenen Armen auf dich und ich möchte dir neue Stabilität geben und ich möchte dich auf diesem Weg führen in eine wunderbare, unendliche Zukunft. Okay, lasst uns Psalm 1 mal genauer angucken. Was steckt alles für uns drin heute Morgen? Es steckt natürlich wie immer sehr viel drin und ich habe geguckt, dass ich die wichtigsten Punkte rausarbeite. Was ich sehr faszinierend an Psalm 1 finde, ist, dass Gott unterscheidet zwischen gerecht und ungerecht. Also dieser ganze Psalm hat so eine schwarze Trennlinie in der Mitte durch und auf der einen Seite steht gerecht, auf der anderen Seite steht ungerecht. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21 steht folgendes: Den, der ohne jede Sünde war, Jesus Christus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also in anderen Worten, dadurch, dass Jesus Christus stellvertretend für mich am Kreuz gestorben ist, für meine Sünden, und ich dieses Geschenk angenommen habe, ihn als meinen Erlöser angenommen habe, wird mir seine perfekte Gerechtigkeit angerechnet, wie auf einem Bankkonto. Ja? Bevor ich Jesus kennengelernt habe, war mein Bankkonto absolut in den Miesen. Und an dem Tag, an dem Gott mir die Augen geöffnet hat und mir gezeigt hat, Jesus Christus ist Gottes Sohn, ist gestorben für meine Sünden, nimm es an. Und ich habe gesagt, ja, ich nehme es an, wurde mir seine Gerechtigkeit aufs Konto überwiesen. Es ist nicht nur auf Null gelevelt, sondern es ist bis ins Unendliche, ins Plus gewachsen. Das ist, was die Bibel lehrt. Das ist die gute Botschaft. Jesus ist mein Herr, mein Erlöser, mein größter Schatz und ich bin gerecht vor Gott. Und wenn Jesus Christus dein Herr und dein Erlöser und dein größter Schatz ist, dann bist du gerecht vor Gott. Sag mal jemand Amen. Dankeschön. Das Coole ist, im Psalm 1 wird genau nach dieser Kategorie beurteilt, gerecht und ungerecht. Wenn Jesus dein Herr ist, dann bist du auf der gerechten Seite und du kannst dich sehr, sehr freuen. Das ist alles, was zählt, dass du gerecht vor Gott stehen kannst. Damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. 2. Korinther 5, Vers 21. Wenn Gott mich ansieht, dann sieht er zuallererst die Gerechtigkeit Jesu Christi. Er sieht zwar auch meine Sünde, aber das Größte, was er sieht, ist die Gerechtigkeit, die mir zugerechnet wurde durch den Tod Jesu Christi am Kreuz. Im Umkehrschluss kann man Folgendes sagen. Gott unterscheidet zwischen gerecht und ungerecht, er unterscheidet nicht zwischen guten Menschen und schlechten Menschen. Warum nicht? Wer hat die Antwort? Es gibt keine guten Menschen laut der Bibel. Alle Menschen sind Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Römer 3, Vers 23. In Römer 3 steht auch, es gibt keinen, der Gutes tut. Also, wenn du bis jetzt immer gedacht hast, hey, ich muss gut sein, dann stehe ich gut vor Gott da, dann sagt Gott zu dir, hey, Pech gehabt, keiner ist gut. Diese Kategorie kannst du vergessen. Gott unterscheidet nicht zwischen guten Menschen und schlechten Menschen. Er unterscheidet nur zwischen schlechten Menschen, die ihn kennen, und schlechten Menschen, die ihn nicht kennen. Ja? Sag mal zu deinem Nachbarn, hey, so richtig gut bist du gar nicht. Nee, brauchst du nicht mehr. Ist okay. Aber keiner ist wirklich gut. Ja? Keiner ist so gut, dass er vor Gott bestehen könnte. Also egal, wie gut oder schlecht du dich einschätzt heute Morgen, egal, wie gut oder schlecht du dich einschätzt, es ist für Gott total egal. Wenn du den Roundhouse-Kick super gut kannst und fühlst dich gut dabei, Gott ist es egal. Wenn du findest, du hast deinen gestrigen Tag gut oder schlecht rumgebracht, Gott ist es relativ unwichtig. Gott schaut auf deinen Gerechtigkeitsstatus, der ein freies Geschenk seiner Gnade ist. Ziemlich cool. Gott unterscheidet nicht zwischen gute Performance und schlechte Performance. Rob, wo bist du? Wo ist der Rob? Ah, here you are. You look great today, but God doesn't care. Du kannst die Augen zumachen und mit dem Kopf wackeln die ganze Lobpreiszeit durch. Die Performance ist gut, aber das ist nicht, wie Gott den Wert von Rob bewertet. Ja? Wenn du gestern mal wieder einen oder zwei oder 5000 Fehler gemacht hast, Gott wusste es schon vorher und Gott weiß, du bist nicht perfekt. Gott unterscheidet nicht zwischen guter Performance und schlechter Performance. Wir haben alle gestern schlecht performt zu gewissen Zeitpunkten des Tages. Morgen, Mittag und Abend waren meine Hauptzeiten der schlechten Performance. Gott weiß, dass du nicht perfekt bist, aber Jesus Christus, der war, als er auf der Welt lebte, perfekt und er ist immer noch perfekt. Er schenkt dir seine Gerechtigkeit. Er schenkt dir seinen Perfektionsstatus vor Gott. Nicht deine Performance zählt, sondern Jesu Performance zählt vor 2000 Jahren und jeden Tag seitdem. Und in Hebräer 7, Vers 27 steht, ein für alle Mal. Deine schlechte Performance morgen fällt nicht so sehr ins Gewicht wie Jesu super Performance vor 2000 Jahren. Gott unterscheidet nicht zwischen gute und schlechte Performance. Gott unterscheidet nicht zwischen super prophetisch mega begabten Superchristen und 0815 Christen. Ja? Also wir neigen schon dazu, den Fehler zu machen, den die Korinther gemacht haben. Was war der Fehler der Korinther? Die Korinther haben gedacht, je cooler die Gabe ist, desto heiliger ist der Christ. Schon mal diesen Gedanken gedacht oder miterlebt? So von wegen, ey, boah, der Typ, der steht auf der Bühne und predigt, der muss besonders schlau sein. Vergesst bitte, das ist nicht wahr. Oder wow, du kannst prophetisch reden, du hast ja einen besonders guten Draht zu Gott. Schon mal das gedacht? Hey, der hat schon mal prophetisch geredet, der hat einen ganz speziellen Draht zu Gott. Lass ihn uns einen Thron bauen. Ist der Korintherfehler? Oder hey, du hast das Sprachengebet, du hast viel mehr vom Heiligen Geist abbekommen als ich. Oder du kannst Lobpreis leiten, Gott muss dich ganz besonders lieb haben, dass du so eine schöne Stimme hast. Ich hätte auch gern so eine schöne Stimme. Du bist cooler als ich. Gott denkt diesen Gedanken nicht. Gott unterscheidet nicht zwischen hochbegabten Christen und minderbegabten Christen. Ist es nicht erleichternd? Also für mich ist es extrem erleichternd. Ich muss mal kurz tief durchatmen. Also wenn du dich manchmal minderbegabt fühlst und du vergleichst dein Gabenlevel mit dem Gabenlevel deines Sitznachbars und denkst, okay, irgendwas läuft bei mir schief, weil ich habe die ganzen uncoolen Gaben abgekriegt, Gastfreundschaft, Leitung, also Depp vom Dienst. Aber die anderen, die haben alles eine tolle Gabe. Nein, so denkt Gott nicht. Gott sieht nur Gerechtigkeit oder Nichtgerechtigkeit. Dein Wert definiert sich nicht über deine Gaben. Du sollst dich ausstrecken, vor allem nach Prophetie. Du sollst dich ausstrecken nach dem Sprachengebet. Streck dich aus nach Worten der Weisheit, nach Worten der Erkenntnis. Streck dich aus nach der Gabe, die Sprachen auszulegen. Die finde ich ganz abgefahren, die Gabe. Streck dich danach aus, aber mach dein Gabenlevel nicht zur Grundlage deiner Wertigkeit. Weil Gott macht dein Gabenlevel auch nicht zur Grundlage deiner Wertigkeit. Er sagt nur, hey, hol dir die Gaben, hol dir die Geschenke. Du bist dafür da, anderen zu dienen. Du brauchst Ausrüstung. Also aus Gnade, durch Glauben in Jesus Christus sind wir gerecht gesprochen vor Gott. Leute, lasst uns auf dem Weg der Gerechten gehen. Lasst uns diesen Weg beschreiten, weil es ist einfach extrem gut, diesen Weg zu beschreiten. Gerecht oder nicht gerecht, das ist die Frage. Das war ein abgewandeltes Zitat aus Hamlet. Aber wie sieht dieser Weg ganz konkret aus? Also wir können jetzt sagen, ja, wir wandeln jetzt alle auf dem Weg der Gerechten, aber die Frage ist ja, wie sieht das ganz konkret aus? Und König David im Psalm 1, der nennt 5 Merkmale für den Weg der Gerechten. Und ich sage ganz bewusst, es sind Merkmale und keine Grundvoraussetzungen. Ja, es sind Erkennungsmerkmale. Nicht, was wir heute alles erreichen müssen, sondern das, woran sich der Weg der Gerechten messen lässt und wie man den erkennt. Erstes Merkmal. Die richtigen Ratgeber. David schreibt, der Gerechte wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Also der Gerechte hat die richtigen Ratgeber. Stell dir heute Morgen folgende Fragen. Handle ich nach den Werten dieser Welt oder nach den Werten des Reiches Gottes? Wo hole ich mir Rat? Auf welche Werte, auf welche Grundannahmen, Gedanken und Philosophien baue ich meine Strategien für mein Leben auf? Wo hole ich mir den Rat her? Wer sind meine Ratgeber? Ist es mein Kumpel aus der 11. Klasse, der noch mehr kifft als damals? Mit wem bespreche ich meine Lebensfragen? Mit wem beratschlage ich mich, wenn ich Lebensentscheidungen treffen muss? Ist die Bibel die Grundlage meines Lebens? Ist die Bibel die Grundlage und Messschnur, an der ich mein Leben ausrichte? Der, der auf dem Weg der Gerechten läuft, der hat die richtigen Ratgeber. Das ist ein ganz starkes Merkmal. Denkt man den Gedanken einfach weiter. Jemand, der Gott nicht kennt, hat ein komplett anderes Weltbild als du, wenn du Gott kennst. Während ein Christ an einen Gott glaubt, der alles in seiner Hand hat, sagt die Welt, du bist deines Glückes Schmied. Während Gott sagt, halte auch deine linke Backe hin, sagt die Welt, wehr dich. Während Gott sagt, vergib deinen Peinigern und liebe deine Feinde, sagt die Welt, gib ihnen Saures. Paulus hat geschrieben, lasst euch lieber Unrecht tun, als für euer Recht zu kämpfen. Das ist die Sicht Gottes. Lasst euch lieber übervorteilen und Unrecht tun, als für euer Recht zu kämpfen. Die Welt sagt, hol dir, was dir zusteht. Und solche unterschiedlichen Prinzipien, die sind sehr schwer unter einen Hut zu bringen. Du brauchst die richtigen Ratgeber, sonst wirst du zickzack laufen, anstatt auf dem geraden Weg, den Gott für dich vorgesehen hat. Ganz praktisch, du brauchst Gemeinschaft mit Christen. Wenn du heute Morgen nur die MP3 hörst, weil du findest, Gemeinde ist nicht ganz so wichtig, komm nächsten Sonntag vorbei. Du brauchst die Gemeinschaft von Christen und MP3-Files sind keine Gemeinschaft. Wenn du bloß im Urlaub bist und hörst die MP3, dann ist das voll okay. Was kannst du noch machen? Such dir vertrauenswürdige Christen in der Gemeinde und hol dir biblischen Rat, anstatt ihn dir von irgendwo zu holen. Während der Europameisterschaft haben wir immer die Weldeflasche gefragt, ob Deutschland weiterkommt. Also ich nicht, aber die anderen, die mit mir geguckt haben, stand immer Ja da. Irgendwann hat es nicht mehr gestimmt. Welde ist auch nicht unfehlbar. Werde Teil einer Hausgruppe. Wenn du noch nicht Teil einer Hausgruppe bist, nimm es nicht nur als Empfehlung, sondern nimm es als absolutes Mandatory Statement von uns als Haus des Herrn. Wir sind eine Hausgruppengemeinde. Du kannst nicht Teil von Haus des Herrn sein, wenn du nicht Teil einer Hausgruppe bist. Es ist so gewinnbringend und so hilfreich, wenn du Rat brauchst, in einer Hausgruppe zu sein. Und finde einen Minigruppenpartner, mit dem du ganz offen und zielorientiert an deiner Heiligung arbeiten kannst. Das sind so ein paar Tipps, wie wir die richtigen Ratgeber in unser Leben bekommen können. Zweites Merkmal ist ein heiliger Lebensstil. Auch hier wieder der Hinweis, ein heiliger Lebensstil führt nicht zum Weg der Gerechten. Ein heiliger Lebensstil ist das Merkmal des Wegs der Gerechten. Der Gerechte tritt nicht auf den Weg der Sünder, steht im Psalm 1. Wir lesen in Matthäus 7, Vers 18, ein guter Baum kann nicht schlechte Frucht bringen. Und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Also sehr logisch, ja, guter Baum, gute Frucht, schlechter Baum, schlechte Frucht. Auf Deutsch, was du in deinem Alltag tust, denkst und sagst, offenbart, wer du bist und wie du drauf bist. Deine Frucht zeigt, wer du bist. Okay, was immer gesagt werden muss an diesem Punkt, wir sündigen alle immer wieder. Wir stolpern ständig, wir stolpern täglich und wir haben jeden Tag die Gnade Gottes vor allem deshalb nötig, weil wir jeden Tag neu in Sünde fallen. Aber die letztendliche Frucht eines christlichen Lebens kann, Großbuchstaben, kann nicht Sünde sein. Du kannst mal sündigen, aber die Frucht deines Lebens als Christ kann unterm Strich nicht Sünde sein. Kann nicht im Sinne von nicht möglich. Also es passiert immer wieder, dass wir in Sünde stolpern, aber als Christ kann ich nicht willentlich und dauerhaft den Weg der Sünder betreten. Ansonsten haben wir wirklich ein Problem mit der Definition, wer wir sind. Ich möchte keine Namen nennen, aber ein gutes Beispiel ist einfach, schau dich um, Hier sitzen sehr viele Menschen, deren Story du kennst, Menschen, die mal wirklich sich über ihre Sünde definieren lassen konnten. Menschen, die ein Leben der Sünde geführt haben. Menschen, die Jesus nicht kannten und Menschen, die Jesus kennengelernt haben und deren Leben sich absolut umgekrempelt hat. Wenn du dich umguckst, siehst du sehr, sehr viele von diesen Leuten. Heute sitzen hier völlig neue Personen mit einem völlig neuen Lebensstil, mit einer völlig neuen Frucht ihres Lebens. Früher Frucht Sünde, heute Frucht Leben. Dein Nachbar ist höchstwahrscheinlich ein extrem guter Beweis dafür, dass das, was ich gerade erzähle, stimmt. Kannst dich ruhig umgucken, ist kein Problem. Es ist ermutigend, hier zu sein und durch die Reihen zu gucken. Und mein Gehirn kann das. Ich kann reden und gleichzeitig nachdenken und sehe manche Stories und sehe, wie sich das Negative in das Positive verwandelt hat. Durch Jesus Christus, der in euer Leben gekommen ist. Es ist total genial. Durch den Heiligen Geist können wir ein Leben leben, das unsere Gerechtigkeit vor Gott widerspiegelt. Wir haben den Heiligen Geist empfangen und er gibt uns die Kraft dafür. Das Geniale ist, wir sind nicht nur religiöse Menschen. Ja, wenn jetzt jemand von draußen reinkommt und kennt uns nicht und kennt unsere Lehre nicht und alles, ja, Bibel und so weiter, und er hockt sich hier rein, dann wird er vielleicht zum Schluss kommen, das sind lauter religiöse Leute. Er hat sich geirrt. Der Unterschied zwischen religiösen Menschen und wiedergeborenen Christen ist der folgende. Ein religiöser Mensch versucht, sündlos zu leben, obwohl er eigentlich sündigen möchte, um sich was bei Gott zu verdienen. Ein Kind Gottes mit einem neuen Herz, das er von Gott bekommen hat, möchte nicht mehr sündigen, weil er Jesus Christus liebt. Das ist der coole Unterschied. Du kannst zwei Leute nebeneinander stellen, die können beide gleich sündlos aussehen. Die einen leben sündlos, obwohl sie gerne sündigen wollen, um sich was zu verdienen. Der andere sagt, ey, ich bin befreit, ich bin begnadigt von Gott und aus Dankbarkeit lebe ich nicht mehr in Sünde. Ich lebe aus Liebe zu Jesus Christus ein reines Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes in mir. Erkennt ihr den Unterschied? Wir brauchen uns nichts mehr zu verdienen. Wir müssen nicht wie all die religiösen Leute der ganzen Religionen leben und uns was bei Gott verdienen, ihm was beweisen und selbst was beweisen. Wir können einfach empfangen und können aus Liebe heraus heilig leben. Du hast ein neues Herz. Das erleichtert meinen Predigtdienst extrem, weil ich euch nicht zu was überreden muss, sondern ihr habt schon alle die richtigen Wünsche und das richtige Verlangen und ich kann einfach nur sagen, hey, durch den Heiligen Geist könnt ihr das erreichen. Ich versuche hier keinen zu irgendwas zu überreden. Ich vertraue darauf, dass das, was in der Bibel steht, stimmt, dass er euch ein neues Herz gegeben hat und dass er euch neue Wünsche, neue Motive, neue Ziele geschenkt hat. Wenn du den Satz hörst, es ist möglich, ein heiliges Leben zu führen und dein Herz schlägt schneller und du freust dich darüber, dann ist das ein gutes Zeichen. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Wie geht's weiter? Und er wird von euch fliehen. Unter Gott demütigen, vor dem Teufel widerstehen und er wird von uns fliehen. Also, ein heiliger Lebensstil. Drittes Merkmal, gute Gesellschaft. Der Gerechte sitzt nicht im Kreis der Spötter. Okay, heißes Eisen, was heißt es? Sollen wir keinen Kontakt mehr mit Ungläubigen haben? Antwort ist nein. Wir sollen ein Licht sein, ja? Wir sollen ein Licht in der Finsternis sein. Wir sollen Salz sein für unser Umfeld. Für unser fades Umfeld sollen wir Salz sein. Wir sollen zur Welt gehen. Aber wie? Es gibt zwei Bibelstellen, die möchte ich gegenüberstellen oder ergänzend zitieren. Matthäus 28, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und dann Römer 12, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Geht hin, seid nicht gleichförmig. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Wir sind zwar in der Welt und wir sollen in die Welt hineingehen, sprich zu unseren ungläubigen Freunden, Kollegen, Familienmitgliedern, aber nicht von dieser Welt sein. Jesus sagt es in Johannes 17, Vers 14. Also geh zu den Menschen und bring ihnen die frohe Botschaft, dass ein Leben mit Gott möglich ist, aber werde nicht Teil des Wertesystems, das sich Welt nennt. Also triff dich mit deinen Kollegen, aber läster nicht mit ihnen gemeinsam über deinen Chef. Ja? Sei in der Welt, aber nicht von der Welt. Geh aus am Wochenende mit deinen Kommilitonen, aber besauf dich nicht genauso sinnlos. Ja? Hab Gemeinschaft mit Leuten, die Raubkopien vervielfältigen, aber nimm nicht die Raubkopien an oder zieh dir selber welche. Sei in der Welt, aber nicht von der Welt. Dein Nachbar lässt den Gartenbauer schwarz arbeiten, mach es bitte nicht. Du gehörst zu einem anderen Wertesystem. Mach dir bewusst, du hast etwas, das deine Freunde dringend brauchen. Ein Beispiel aus meinen Teenagerjahren, das hat noch keiner von euch gedacht. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ja? Aber ich habe das damals gedacht. Als ich Teenager war, dachte ich mir, hey, wenn ich einfach nur so richtig, richtig cool bin, ein cooler Christ, sprich, ich trinke genauso viel, vielleicht vertrage ich sogar mehr, ja? Ich rauche doppelt so viel Kette wie meine nicht-christlichen Freunde, dann sehen die, dass ich auch als Christ Spaß haben kann. Ja? Und dann werden die sich bestimmt auch für die Message interessieren. Wie lange gehen die Teenager-Jahre? So 7, 8 Jahre? Kein Erfolgserlebnis gehabt. Es hat nicht geklappt und ganz ehrlich, es war auch bloß eine Ausrede, selber zu sündigen. Aber ich habe mir das so zurechtgelegt und der ein oder andere kennt vielleicht diesen Gedanken, hey, wenn ich nur genug Spaß habe und genauso bin wie meine nicht-christlichen Freunde, dann merken die, ich bin ja gar keine Sektenfuzzi. Vergiss es. Sitz nicht im Kreis der Spötter, verhalte dich nicht so wie die Menschen, die Gott nicht ehren. Lasst uns in die Welt gehen, aber nicht von dieser Welt sein. Das war ein Rezept, das Jesus angewendet hat und bei ihm hat es sehr gut geklappt. Er hat angeeckt, er wurde verfolgt, er wurde verjagt, aber er hat auch wirklich sehr viel Erfolg damit gehabt. Ein Teil des Erfolgs bist du, der heute im Gottesdienst sitzt. Das wird auch bei uns funktionieren. Viertes Merkmal. Freude an Gottes Wort. Der Gerechte hat Lust am Gesetz des Herrn. Wow. Und hier fällt es uns oft, glaube ich, ganz schön schwer. Wenn ich so manchmal mein Motivationslevel betrachte oder mir anhöre, was andere so sagen, wir haben es nicht so einfach mit diesem Merkmal hier. Der Gerechte hat Lust am Gesetz des Herrn. Wie gewinnen wir Lust am Wort Gottes? Wie gewinnen wir Lust an der Bibel? Ich habe ein paar Tipps für euch, die sind nicht auf der Folie. Mein erster Tipp ist, fang mit Gebet an. Ihr habt alles so ein Kärtchen auf dem Stuhl gehabt, hoffe ich. Das ist unser HDH-Gebetskärtchen. Und da haben wir auf der einen Seite 4 Abschnitte und da steht einmal neige, öffne, richte und sättige. Das hier ist ein Gebet, das ich relativ häufig spreche. Und ich schlage euch vor, die ersten 2 Gebete zu beten bezüglich eurer Lust an Gottes Wort. Das erste Gebet ist, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Das ist Psalm 119, Vers 36. Wenn du morgens aufstehst, du brauchst dir nichts vormachen. Es ist manchmal schwierig, Bibel zu lesen. Dann bete, hey, neige mein Herz zu dir. Dein Herz ist ein Metronom und es geht immer zwischen Welt und Gott, Welt und Gott, Welt und Gott. Und wenn wir es so eine Weile ticken lassen, dann hört es hier auf, da ist die Welt. Und wir müssen sagen, hey Gott, neige mein Herz zu deinem Wort und nicht zu Gewinn. Neige mein Herz zu deinen Worten und nicht zu der Welt. Zweites Gebet, was ich vorschlagen möchte, aus Psalm 119, Vers 18. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Wenn du keine Lust hast, Bibel zu lesen, ist es nicht der Wink mit dem Zaunpfahl des Heiligen Geistes, dass du heute nicht Bibel lesen sollst, dann ist es dein Fleisch, ja? Und dann fang an mit Gebet und sag, hey, ich möchte mich zu dir ausrichten, ich möchte offene Augen haben für die Wunder in deinem Gesetz. Wenn ich die Bibel aufschlage, mir springen die Wunder entgegen. Was kannst du noch machen? Höre Gottes Wort. Es gibt super coole Hörbibeln. Szenische Lesung der Luther-Übersetzung könnt ihr im Alpha-Buchladen kaufen, zu einem sehr, sehr guten Preis. Wenn ihr Auto fahrt, wenn ihr bügelt, wenn ihr im Bett liegt, hört euch Gottes Wort an. Man kann Predigten anhören, man kann sich Vorlesungen runterladen oder anhören. Du kannst Gottes Wort lesen, ja, das geht auch. Lies viel, lies im Zusammenhang, ja, lies ganze Briefe am Stück. Lies die ganze Bibel und nicht nur Häppchen davon. Wenn du noch nicht die Bibel durchgelesen hast, fang heute damit an. Versuch verschiedene Übersetzungen zu lesen. Dem einen liegt die eine besser, dem anderen die andere. Wenn du Hoffnung für alle hast, besorg dir eine andere. Du kannst Gottes Wort studieren. Du brauchst nicht bloß im großen Zusammenhang lesen. Du brauchst nicht nur viel lesen. Du kannst auch sehr spezifisch dir einzelne Passagen rauspicken und dich reingraben. Du kannst kurze Abschnitte lesen und dich festbeißen. Du kannst Gottes Wort beten. Das finde ich sehr, sehr genial. Das mache ich sehr häufig. Wenn ich nicht weiß, was ich beten soll, dann bete ich Gottes Wort. Je besser du Gottes Wort kennst, desto besser kannst du in stürmischen Zeiten die Wahrheiten Gottes im Gebet proklamieren. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Schau dich nicht ängstlich um, ich bin ja dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Das ist mein Gebet, wenn es mir schlecht geht. Jesaja 41, Vers 10 oder 14. Wenn ich durchs Tal der Todesschatten laufe, dann trösten mich sein Stecken und sein Stab. Das bete ich. Nur Güte und Gnade werden mir folgen ein Leben lang. Fang an, Gottes Wort in dich aufzunehmen und zu beten. Und du wirst merken, es ist ein geniales Erlebnis, wenn du mitten in schwierigen Situationen stehst und den Frieden Gottes spürst, weil er in deinem Gebet zu dir spricht. Das macht mir Lust auf mehr von Gottes Wort. Wir haben am Freitag in der Hausgruppe darüber gesprochen, wie wertvoll es ist, Gottes Wort wirklich zu kennen und sich in schwierigen Zeiten einfach nur entscheiden zu müssen, das zu glauben, was da steht. Das kannst du aber nur tun, wenn du weißt, was da steht. Ansonsten kannst du dich nur auf deine Gefühle verlassen. Also, der auf dem Weg der Gerechten geht, der hat Lust und Freude an Gottes Wort. Und fünftes Merkmal, nachdenken über Gottes Wort. Das kommt jetzt vielleicht für den einen oder anderen aus der... ich sag nichts. Das kommt vielleicht für den einen oder anderen überraschend, aber wir sollen unser Gehirn benutzen. Der Gerechte sinnt über Gottes Gesetz Tag und Nacht. Also nimm das, was du liest, mit in deinen Tag hinein und sag, Heiliger Geist, bewegt es in meinem Kopf, bewegt es in meinem Herzen. Ich möchte, dass das, was ich gelesen habe, in meinen Gedanken da bleibt, dass es nicht verdrängt wird von den Alltagssorgen. Wirke in mir und verändere mich. Ich lade dich heute Morgen ein, lass Gottes Wort deinen Alltag durchdringen und lass Gottes Wort in dein Leben reinsprechen und dein Leben verändern. Denk über Gottes Wort nach, Tag und Nacht, das ist relativ viel. Also wenn man die ersten drei Punkte nimmt, die kann man vielleicht zusammenfassen mit dem Aufruf, höre nicht auf die Welt, und Punkt 4 und 5 kann man zusammenfassen mit den Worten, höre auf Gott und höre auf Gottes Wort. Also König David nennt hier fünf Merkmale, aber das Coole ist, er nennt nicht nur Merkmale, sondern er nennt auch die durchaus erfreulichen Resultate, die folgen auf dem Weg des Gerechten. Also wenn du auf dem Weg der Gerechten unterwegs bist, freu dich, du bist auf dem Siegerweg, du bist auf der Siegerstraße. Ich möchte abschließen mit den vier Resultaten, von denen König David spricht. Und das sind die Resultate, auf die wir uns freuen dürfen, an denen wir uns jetzt schon freuen dürfen und auf die wir uns verlassen dürfen, dass sie kommen, wenn wir den Weg des Gerechten beschreiten. Erstes Resultat, Stabilität. Wir lesen in Psalm 1, der Gerechte ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Okay? Stellt euch alle mal kurz einen Baum vor. Ja? Also Julian mit Blättern. In Jeremia Kapitel 17, Vers 7 steht, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Wenn du auf dem Weg der Gerechten gehst, dann bekommst du als Resultat Stabilität in dein Leben. Du wirst sein wie ein Baum, der seine Wurzeln tief in den Boden verankert und der gepflanzt ist nah am Wasser. Also wenn du mit Gott lebst, stehst du sicher wie ein Baum mit tiefen Wurzeln. Du hast genügend Wasser, Gott versorgt dich und du brauchst dich nicht zu fürchten, wenn die Hitze kommt. In Zeiten der Krise oder der Verunsicherung oder des Leids, was wir auch letzte Woche gehört haben, du stehst fest, weil du mit Gott bist. Ein Gerechter steht stabil. Zweitens, Frucht. Der Gerechte ist wie ein Baum, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Also wenn du mit Gott lebst, dann bist du einem sehr guten, fruchtbaren Platz eingepflanzt. Und König David sagt, und Gott verspricht dir das, wenn du deine Wurzeln in Gottes Wort hineingräbst, wirst du Frucht bringen. Also der Apfel zum Beispiel ist ein natürliches Ergebnis des Wachstums des Apfelbaums. Der Apfelbaum, der strengt sich nicht an. Ja, kennt ihr die Snickers-Werbung? Mit dem Typ, der vor dem Spiegel steht und drückt und dann kommt irgendwann so ein Haar raus. Er hat eine Halbglatze, das habe ich vergessen zu erwähnen. Der Apfelbaum steht nicht da und macht und dann macht es plopp und dann kommt der Apfel. Der Apfelbaum, der steht da. Und irgendwann entsteht die Frucht. Der strengt sich nicht an, der steht einfach da. Der hat seine Wurzeln in den richtigen Boden, in der Nähe des Baches gesetzt und die Frucht kommt als natürliches Resultat. Wir müssen uns nicht abkrampfen, um Frucht zu bringen. Wenn wir den Weg der Gerechten gehen, wird Frucht ein natürliches Resultat in unserem Leben sein. Der gute Boden und das Wasser ist wichtig. Der Boden ist Gottes Wort, das Wasser ist der Heilige Geist. Damit hat Gott uns ausgestattet. Wenn du deine Wurzeln in Gottes Wort reinpackst und dich verlässt und dich ausstreckst nach dem Heiligen Geist, der in dir wohnt, dann wird Frucht ein natürliches Resultat sein. Vielleicht hat der Teufel in dein Leben hineingesprochen und gesagt, du wirst dein Leben lang ein unfruchtbares Leben führen. Dann kannst du heute Morgen sagen, nein, ich beschreite den Weg des Gerechten. Ich werde Frucht bringen, weil ich mich eingrabe mit meinen Wurzeln in Gottes Wort und weil ich den Heiligen Geist habe. So, wie sieht diese Frucht aus? Ich werde es nicht Health and Wealth kritisieren, ihr wisst eh, was ich dazu denke. Was ist die Frucht, die uns versprochen ist? Die Frucht ist vor allem und allererst die Frucht des Geistes. Was ist die Frucht des Geistes? Ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Oder Keuschheit heißt es an anderen Stellen. Galater 5, Vers 22 in anderen Übersetzungen. Wenn du den Weg der Gerechten gehst, dann wirst du Liebe empfinden für andere. Das ist eine natürliche Frucht deines Lebens. Du wirst Freude empfinden. Das ist cool. Ein Leben voller Freude ist ein schönes Leben. Frieden. Geduld brauchen wir alle. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Halte fest an diesem Wissen, dass es eine automatische Frucht ist. Lass dir nicht vom Teufel oder von anderen Menschen einreden, dass du es nie schaffen wirst. Drittes Resultat, Beständigkeit. Seine Blätter verwelken nicht, das ist auch cool. In Jeremia 17, Vers 8 steht, sein Laub ist grün im Jahr der Dürre. Also auch in schwierigen Zeiten wirst du gut dastehen. Das ist doch eine ganz coole Verheißung. Als Christ bist du unabhängig von deinen äußeren Lebensumständen. In Zeiten der Dürre werden deine Blätter trotzdem nicht verwelken. Wirtschaftskrise, Gott versorgt dich trotzdem. Jobsuche, Gott hat den richtigen Job für dich zur richtigen Zeit. Ärzte wissen nicht weiter, Gott weiß genau, was dein Problem ist und ist allmächtig, um zu wirken in deinem Leben. Dein Eheberater ist ein Flop. Gott hat Heilung für deine Ehe. Gott hat Hoffnung für deine Ehe. Gott schenkt dir als Gerechten Beständigkeit und Heilung. Wenn du dich an Gott hängst, wirst du nicht ausbrennen. Er erquickt deine Seele, er weidet dich an frischen Wassern, auf grünen Auen. Er bereitet vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Er schenkt dir voll ein. Und seine Güte und seine Gnade werden dir folgen, werden dir nachrennen, werden dir nachlaufen ein Leben lang. Dir wird es gut gehen in Zeiten der Dürre. Und viertens, und das ist auch ein toller Punkt, Gott schenkt dir automatisch Gelingen. Okay, wie funktioniert das? Im Psalm 1 steht, und was er macht, also der Gerechte, was er macht, das gerät wohl. Wir fassen mal kurz die gesamte Bibel zusammen, okay? Du warst ein Sünder, Gott hat dir ein neues Herz gegeben, mit neuen Wünschen, mit neuen Motivationen, du hast deine Wurzeln tief in Gottes Wort gegraben, der Heilige Geist lebt in dir und führt dich, so, das ist der Weg des Gerechten. Mit diesen Voraussetzungen bist du zum Erfolg verdammt. Naja, verdammt ist das falsche Wort. Mit diesen Voraussetzungen bist du zum Erfolg verurteilt. Du wirst erfolgreich sein. Warum? Weil du genau mit Gott auf einer Wellenlänge bist. Du willst nicht mehr 5 Ferraris. Du willst nicht mehr der geilste Typ auf der Arbeit sein. Du willst nicht mehr 10 Frauen. Es reicht eine. Du wirst erfolgreich sein. Du wirst gelingen haben. Je mehr du in Tune mit Gott kommst, je mehr du mit Gott auf eine Wellenlänge kommst, desto mehr gelingen wird in deinem Leben sein. Seine Wünsche werden zu deinen Wünschen. Seine Ziele werden zu deinen Zielen. Seine Mission wird zu deiner Mission. Seine Gefühle werden zu deinen Gefühlen. Seine Marschrichtung wird deine Marschrichtung. Wenn du mit Gott zusammenlebst, wenn du dich an Gott dranhängst, wenn du Jesus Christus als Herrn, Erlöser und größten Schatz in deinem Leben annimmst, dann wird dein Leben gelingen. Verspreche ich dir. Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Gesegnet aber ist der Mann. Oder in unserem Psalm lesen wir, glücklich ist der Mann. Und die Frau. Wer auf Gott baut und sich auf ihn verlässt, wird nicht scheitern. Dein Leben auf Erden wird enden. Sorry. Dann wirst du einen Siegeskranz empfangen. Dann wird Gott auf dich zukommen, dir auf die Schulter tätscheln und sagen, recht so, du guter und treuer Knecht. Und dann wird eine Hochzeitsparty beginnen, die kein Ende hat und die jeder Beschreibung spottet. Dein Leben wird erfolgreich sein, wenn du dich an Gott dranhängst. Dein Leben wird nie enden und dieses nie kommende Ende wird eine Hochzeitsfeier im Himmel sein. Ohne Tränen, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Neid, ohne Stolz, in absoluter Freude. Und was er macht, das gerät wohl. Ich möchte einen Sack zumachen. Stell dir die Frage heute Morgen, bin ich auf dem Weg der Gerechten oder der Gottlosen? Muss ich umkehren oder bin ich gut dabei? Höre ich auf die Welt oder höre ich auf Gott? Möchte ich diese Resultate haben oder bin ich absolut bescheuert und will das nicht? Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen wirklich Gott Antwort zu geben. Und mein Vorschlag einer ziemlich coolen Antwort wäre, hey Gott, es tut mir leid, wenn ich in Sünde gefallen bin, ich kehre um zu dir. Gott, ich danke dir, dass du mit offenen Armen dastehst und mich empfängst. Ich möchte auf diesen Weg gehen und ich möchte mit dir in diese Hochzeitsparty reinmarschieren. Das kann jeder für sich machen, braucht keiner vor zum Altar rennen, sondern wir werden jetzt noch ein Lied zusammen singen und gib einfach Gott deine Antwort. Gott, wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort ganz klar zeigst, wo es lang geht, Herr, dass du uns deine Liebe offenbarst und deine Gnade offenbarst, Herr, dass du uns beschenken willst, Herr, und dass du uns nicht im Dunkeln tappen lässt. Herr, wir bitten dich um deine Führung, Herr, nicht nur heute, sondern überhaupt, Herr, für unser Herz. Herr, da wo wir noch mehr Veränderung brauchen, wo wir noch mehr Erneuerung unserer Gedanken, unseres Sinnes brauchen, Herr, wir bitten dich, dass du uns beschenkst damit wir mit dir auf einer Wellenlänge sind und die ganzen Segnungen genießen können, die du für uns hast, Herr. Wir bitten dich, dass du die Lügen, die uns in unserem Herzen manchmal noch feststecken, dass du sie rauskehrst und deine Wahrheit schenkst, Herr. Hilf uns wegzugucken von unserer Performance, hilf uns wegzugucken von unserem Vergleichen, hilf uns wegzugucken von unseren Vorstellungen, was gute Menschen, was schlechte Menschen sind und hilf uns hinzugucken auf das, was wirklich zählt, dass du uns beschenkst, Herr, aus freier Gnade, Herr, mit deiner Gerechtigkeit durch das Blut, das vergossen wurde. Am Kreuz. Mach uns frei, Herr. Amen.